SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 sorgt für Diskussionen. Er sieht eine Neuverschuldung von knapp 119 Milliarden Euro vor und damit 8 Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant. Bundesfinanzminister Klingbeil hat diese deutlich höhere Neuverschuldung verteidigt. Im ARD-Sommerinterview begründete er das am Abend unter anderem mit notwendigen Investitionen in die Verteidigung.
Dass wir Schulden machen, hat damit zu tun, dass wir unsere Bundeswehr aufrüsten, dass wir modernisieren. Ich meine, man kann sich gegenüber Putin nicht mit der schwarzen Null verteidigen,
sagt Finanzminister Klingbeil. Das Bundeskabinett will den Etatentwurf heute beschließen. Die Bundesregierung will bei der geplanten Reform der gesetzlichen Krankenversicherung offenbar nachbessern. Bundesgesundheitsministerin Warken hat ihren Gesetzentwurf laut Berichten in mehreren Punkten geändert. Einzelheiten dazu von Markus Wolf.
Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldet, will Warken die geplante Zusatzbelastung bei der Familienversicherung entschärfen. Bislang konnten sich Ehe- und Lebenspartner beitragsfrei mitversichern. Sie sollen nun ab 2028 zwar einen Zusatzbeitrag zahlen, aber nur noch in Höhe von 2,5 statt 3,5% ihres beitragspflichtigen Einkommens. Auch bei den Zuzahlungen für Medikamente und Krankenhausaufenthalte will Warken eine Entlastung. Die Eigenbeteiligung steigt zwar wie geplant, in den Folgejahren soll es jetzt aber doch keinen automatischen Anstieg geben.
In Venezuela steigt die Zahl der Todesopfer nach den schweren Erdbeben weiter. Mehr als 3.300 Menschen kamen nach aktuellen Regierungsangaben ums Leben. Mehr als 16.700 wurden verletzt. Außerdem haben Zehntausende ihr Zuhause verloren. Anne Demmer berichtet.
Die Trümmerräumung mit schwerem Gerät sowie die statistische Begutachtung beschädigter Gebäude stehen mittlerweile für die Hilfskräfte im Vordergrund. Die Unterbringung der Obdachlosen bleibt prekär. Laut offiziellen Angaben sind knapp 11.000 Menschen in 79 Notunterkünften untergebracht. Dennoch kampieren weiterhin zahlreiche Betroffene in Zelten auf Bürgersteigen und in Parkanlagen der Hauptstadt Caracas sowie im Küstenbundesstaat La Guaira. Ein Bericht der UNO hat die direkten Sachschäden auf einen Betrag in Höhe von 37 Milliarden Dollar beziffert, was fast dem Dreifachen der ursprünglichen Schätzung entspricht.
Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche will offenbar weitere Stellen abbauen. Wie das Handelsblatt berichtet, sollen 4.000 Arbeitsplätze wegfallen, unter anderem im Management und der Verwaltung. Aus der Nachrichtenredaktion Stefan Everts.
Laut dem Bericht sollen am Entwicklungsstandort Weissach 30% der Kapazitäten auf den Prüfstand. Ein Porsche-Sprecher wollte die Zahlen nicht bestätigen, verwies aber auf die umfassenden Pläne, das Unternehmen zu verschlanken. Derzeit verhandeln Management und Arbeitnehmervertreter über ein weiteres Sparpaket. Nach einem ersten Paket sollen künftig rund 1.900 Stellen wegfallen. Auch die Verträge von etwa 2.000 befristeten Angestellten sind ausgelaufen.
Bei der Fußball-WM hat England gerade Mexiko mit 3:2 besiegt. Im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt setzte sich die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel in einem spektakulären Schlagabtausch durch. Jan Wochner war dabei.
Dieses Spiel, nichts für schwache Nerven. Zur Pause führte England im Aztekenstadion mit 2:1. Jude Bellingham hatte in weniger als 3 Minuten doppelt für England getroffen. Quiñones für Mexiko kurz vor der Halbzeit verkürzt. Die zweite Hälfte war dann ein wilder Ritt. Rote Karte gegen England. In Unterzahl aber erhöhte Harry Kane per Elfer auf 3:1. Wenig später spielte Kane dann faul im eigenen 16er. Mexiko kam per Elfer wieder auf ein Tor heran und drängte danach auf den Ausgleich, angefeuert von den über 80.000 mehrheitlich mexikanischen Zuschauern. In der 11-minütigen Nachspielzeit schleppten sich die Engländer von Trainer Thomas Tuchel über den Rasen. Mit letzter Kraft brachten die Three Lions den Vorsprung ins Ziel.
Brasilien ist im Achtelfinale ausgeschieden. Der fünffache Weltmeister verlor am Abend gegen Norwegen mit 1:2 und muss damit weiter auf den 6. WM-Titel warten. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg.
Trauer, Enttäuschung, vor allem aber viel Frust war zu spüren nach der 1:2-Niederlage des Rekordweltmeisters Brasilien gegen Norwegen. Frust über vergebene Chancen, über vermasselte Elfmeter und die Entscheidung des Trainers, den ersten Elfmeter nicht Vinicius Junior zu überlassen, sowie in der zweiten Halbzeit als Star Neymar einzusetzen. Der Traum vom Hexer, vom 6. Titel, scheiterte am fast 2 Meter großen Hünen Haaland. Für Brasilien endete diese WM damit so früh wie seit 36 Jahren nicht mehr.
Die USA können in ihrem Achtelfinalspiel in der kommenden Nacht Stürmer vor Laron Balogun einsetzen, obwohl er im letzten Spiel rot gesehen hat. Die FIFA hat die Sperre gegen ihn auf Bewährung ausgesetzt, wohl auf Bitte von US-Präsident Trump, wie mehrere US-Medien berichten. Einzelheiten von Martin Roschitz.
Inzwischen wissen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass es einen persönlichen Anruf des US-Präsidenten bei FIFA-Boss Infantino gegeben hat, mit der dringenden Bitte, die rote Karte gegen den besten Stürmer der USA zu überprüfen. Dafür gibt es mehrere seriöse Quellen. Trump hat sich nach der Entscheidung auf seiner Social-Media-Plattform umgehend bei der FIFA bedankt. Sie habe das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit korrigiert. Wenn man bedenkt, wie Infantino seit Monaten um Trump herumschlawenzelt, ihn hofiert und dekoriert hat mit einem eigens für Trump erfundenen FIFA-Friedenspreis, dann deutet wirklich alles auf einen handfesten Skandal hin.
Tennisprofi Jan-Lennard Struff steht in Wimbledon erstmals im Viertelfinale. Und das, obwohl es im Duell gegen den Polen Hubert Hurkacz lange nach einer Niederlage aussah, wie ARD-Sportreporterin Ina Kast berichtet.
Der 36-jährige Deutsche lag schon mit 0-2 Sätzen hinten, kam dann aber stark zurück und gewann den dritten Satz im Tiebreak. Sein Gegner ließ danach den Physiotherapeuten kommen, war offensichtlich angeschlagen. Die körperlichen Probleme des Polen wurden im Lauf des vierten Satzes größer. Nach einer erneuten Behandlungspause gewann Struff auch den vierten Durchgang. Als Hurkacz im fünften Satz gar nicht mehr richtig aufschlagen konnte, gab er beim Stand von 2-4 auf. Für Struff ist das Viertelfinale von Wimbledon der größte Erfolg seiner Karriere.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es bleibt heute trocken und recht freundlich. Sonnige Phasen wechseln sich ab mit Wolken. Am längsten scheint die Sonne an der Saar und in Südbaden. Der westliche Wind frischt im Tagesverlauf wieder böig auf. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf maximal 24 Grad im hohen Westerwald und bis zu 32 Grad am Kaiserstuhl.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Kleine und größere Weinfeste, traditionelle Stadtfeste und Jahrmärkte. Der Juli ist der Monat, in dem die öffentlichen Festaktivitäten hochgefahren werden. Sie sind sozialer Kitt, diese Feste. Gelebtes Brauchtum, aber auch ein Risiko. Kommunen und Besucher haben weniger Geld, die Preise sind gestiegen, hinzu kommen Sicherheitsanforderungen, Extremwetter und mögliche Festabsagen. Feste feiern in herausfordernden Zeiten, das ist die SWR aktuell Serie in dieser Woche. Zu Beginn wollen wir mal schauen, was für Feste in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz überhaupt anstehen und was sie ausmacht. Zuerst blicken wir exemplarisch in die traditionell feierfreudige Pfalz. Hier gibt es sehr große und bekannte Volks- und Weinfeste wie den Wurstmarkt in Bad Dürkheim und das Brezelfest in Speyer. Frank Krones ist unser Reporter im Studio Ludwigshafen. Welche kleineren, weniger bekannten Feste sind denn die Geheimtipps in der Pfalz?
Ein Muss ist für mich zum Beispiel da das Stadtmauerfest in Freinsheim bei Bad Dürkheim Ende kommender Woche. Mit guter Laune um die Mauer ist dort das Motto und das passt auch richtig gut. Denn die malerische Kulisse, eben die mittelalterliche Ringmauer rund um den Barockkern des Städtchens mit den vielen schattigen Nischen und Plätzen, sorgt einfach für gute Stimmung. In lauen Sommernächten sowieso, mit einem guten Glas Wein und einem knusprigen Flammkuchen. Mein zweiter Tipp führt in die Südpfalz nach Ilbesheim bei Landau. Dort gibt es Ende Juli das Kalmitfest. Und zwar nicht in den Winzerhöfen oder auf dem Dorfplatz, sondern mitten in den Weinbergen, rund um die Erhebung Kleine Kalmit, die bekannt ist für tolle Weißburgunderweine, die es natürlich auch an den liebevoll hergerichteten Ausschankstellen zu trinken gibt. Für den kleinen und großen Hunger sind allerlei Köstlichkeiten im Angebot, wie etwa Büffelmozzarella, Tapas und natürlich Pfälzer Klassiker wie der Saumagen. Apropos Pfälzer Klassiker, wer die Dampfnudel liebt, der sollte mal nach Freckenfeld im Kreis Germersheim fahren. Am 1. Augustwochenende lädt der Sportverein zu der Hefeteig-Spezialität ein. Dampfnudeln mit Wein oder Vanillesoße oder auch mal mit Gulasch, da ist für jeden was dabei. Rund 2000 Dampfnudeln gehen an den beiden Festtagen über die Theke. Das Ganze soll übrigens einen historischen Hintergrund haben. Der Legende nach sollen die Freckenfelder nämlich im Dreißigjährigen Krieg schwedische Truppen so gut mit Dampfnudeln verköstigt haben, dass sie satt und zufrieden weitergezogen sind und das Dorf von Plünderung verschont blieb.
Die Feste Geheimtipps in der Pfalz, präsentiert von Frank Krones. Für Baden-Württemberg schauen wir exemplarisch in die Region Stuttgart, auch wenn da natürlich aktuell durch den Brand auf dem Großmarkt alles, was mit Verköstigung zu tun hat, erstmal ziemlich durcheinander gekommen ist. Wir sind jetzt mal optimistisch und hoffen, dass Stuttgart Mittel und Wege findet, den Betrieb da schnell wieder aufzunehmen. Deborah Kölz ist unsere Reporterin im Studio Stuttgart. Wenn es denn pünktlich zu den Festen soweit ist und alles halbwegs normal funktioniert, was bietet die Region dann für Volksfeste oder Weinevents abseits des Septembervasen, den ja jeder kennt?
Tja, fast zur gleichen Zeit wie das Cannstatter Volksfest auf dem Vasen findet zum Beispiel das Göppinger Weinfest statt. Das Fest gibt es zwar erst seit 20 Jahren, aber sie haben seitdem ein ganz besonderes und sehr großes Markenzeichen. Zum Weinfest wird nämlich immer ein riesiger Stoffschirm über dem Marktplatz aufgespannt. Darunter können die Besucher dann feiern, den regionalen Wein genießen und Live-Musik hören, egal ob es besonders heiß ist oder regnet. Ein anderes Genuss-Highlight gibt es außerdem schon zum Anfang der Sommerferien, und zwar in Böblingen beim sogenannten Schlemmen am See. Um die Seen mitten in der Stadt herum gibt es dann ganz viel Essen, auch jeden Abend eine andere Musikrichtung und eine Oldtimer-Ausstellung. Und das Feuerwerk, das findet dort, fast ein bisschen untypisch, schon zum Auftakt am Mittwoch statt.
Und welche traditionellen Volksfeste gibt es mit Rummel und allem, was dazugehört?
Da gehört natürlich auf jeden Fall der Schäferlauf in Markgröningen dazu. Dieses Zunftfest geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Und da gibt es nicht nur diesen berühmten Wettlauf über das Stoppelfeld, sondern noch viele andere Wettbewerbe, einen riesen Festumzug in historischen Gewändern, Theateraufführungen und einen Rummel. Und natürlich kann man ganz viel über das Schäferhandwerk lernen und es gibt jede Menge Schafe mit dabei. Und ein Fest, das es auch schon seit über 200 Jahren bei uns in der Region gibt, ist der Bietigheimer Pferdemarkt Anfang September. Natürlich mit vielen Pferdeshows und Springturnieren, aber auch einem Rummel mit vielen Fahrgeschäften und Riesenrad. Und das alles vor der Kulisse des Eisenbahnviadukts über die Enns, das mit seinen Bögen immer einen, wie ich finde, römisch-historischen Vibe hat. Und die Weintradition, die wird auch nochmal gefeiert, und zwar im Oktober, auch noch beim Fellbacher Herbst bei Stuttgart. Das ist ein Erntedank- und Heimatfest, wo es nochmal ganz viel um Wein geht, ein Festumzug auch mit Motivwagen gibt und einen verkaufsoffenen Sonntag zum Beispiel und natürlich auch wieder ein Feuerwerk.
Soweit also ein paar bekanntere und weniger bekannte Volksfeste aus der Pfalz und rund um Stuttgart in diesem Sommer. Feste feiern in herausfordernden Zeiten. Das ist unsere Serie in dieser Woche. Morgen spreche ich mit einem Soziologen aus Freiburg über die Frage, welche soziale Funktion eigentlich solche Volksfeste in unserer Gesellschaft erfüllen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wir haben es schon angesprochen, großes Thema im Kabinett ist heute der Haushaltsentwurf für 2027. Und ein wesentlicher Aspekt dabei lautet Sparen.
SWR aktuell, Hashtag Hauptstadt.
Unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert hat sich dazu ihre Gedanken gemacht und wundert sich erstmal über den Termin des Treffens.
Huch, ist denn schon Mittwoch? Als Berlin-Korrespondentin hat man ja die Wochenabläufe abgespeichert. Und Kabinettssitzung ist eben immer am Mittwoch. Aber diesen Mittwoch ist der Kanzler in Ankara beim NATO-Gipfel. Und so sitzen die Regierungsmitglieder also heute schon am ovalen Tisch im Kanzleramt zur Kabinettssitzung zusammen. Es betrifft auch alle. Denn heute stellt der Finanzminister den Haushaltsplan 2027 vor. Und die Aufgabe, die alle am Tisch zu lösen hatten, jedes Ministerium musste 1% einsparen. Klingt eigentlich gar nicht so schwer, wurde aber offenbar nicht von allen so richtig gut gemeistert. Diese Regierungseinsparungen allein kommen sowieso auch nur auf 4 Milliarden und der Finanzminister braucht viel mehr Geld, um die Lücken zu stopfen. Alle am Kabinettstisch fürchten sich jetzt wohl aber ein bisschen vor CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, denn der hat vorgeschlagen, beim Sparen die Ministerien noch härter ranzunehmen. Statt 1% sparen, fordert er gleich 3% einsparen bei der Regierung. Das würde flotte 12 Milliarden bringen. Linnemann findet, dass die Regierung als gutes Beispiel vorangehen sollte und bei sich selbst mit dem Sparen anfangen sollte. Der Finanzminister kommt zwar von der SPD, aber diesen Vorschlag des CDU-Generals findet er sicher prima. Und wenn er ihn umsetzt, dann wäre das schon wieder ein dicker Punkt Einigkeit in der Koalition.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert. Wissen Sie noch, was Sie am 3. Januar gemacht haben? Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat unter anderem Tennis gespielt, während es in der Stadt einen der schwerwiegendsten Stromausfälle seit dem Zweiten Weltkrieg gab. Zehntausende Menschen mussten tagelang ohne Strom und Heizung auskommen. Verursacht wurde der Ausfall durch einen mutmaßlich linksextremistisch motivierten Brandanschlag. Eine Expertenkommission stellt heute ihre Ergebnisse vor, welche Lehren aus diesem Blackout gezogen werden sollten. Insbesondere beim Schutz der Bevölkerung. Eingesetzt hatte der Berliner Senat diese Kommission Ende Januar. An der Uniklinik in Freiburg beginnt heute um 9 Uhr der dreitägige Warnstreik der Gewerkschaft Verdi, um im Tarifstreit Druck zu machen. Die Gewerkschaft erwartet mehrere hundert Streikende an den Uniklinikstandorten. Mehr dazu von SWR-Reporter Peter Steffe.
Davon betroffen ist der Uniklinik-Campus, der Campus Hauptstraße in Freiburg sowie das Herzzentrum in Bad Krozingen. Um die Patientenversorgung an der Uniklinik Freiburg sicherzustellen, haben Klinikleitung und Verdi eine sogenannte Notdienstvereinbarung geschlossen. Damit ist eine Notfallversorgung gesichert. Dennoch könnte es zu Wartezeiten kommen, heißt es. Bereits im Vorfeld war darum gebeten worden, auf Notaufnahmen anderer Krankenhäuser auszuweichen. Verdi fordert 7,5% mehr Geld, mindestens aber 320 Euro zusätzlich pro Monat für die Beschäftigten. Azubis sowie Praktikanten sollen ebenfalls mehr Geld erhalten. Die nächste Tarifverhandlungsrunde ist kommenden Mittwoch in Stuttgart.
Grünen-Mitglieder in Baden-Württemberg können ab heute über die Haltung ihrer Partei zur Polizeisoftware der Firma Palantir abstimmen. Die Landesregierung will die Software vorerst einsetzen. Viele Grünen-Mitglieder sehen das aber kritisch. Hintergründe von Iris Volk aus unserer Redaktion Landespolitik.
Bei der Urabstimmung geht es um die Frage, wie schnell das Land aussteigen soll aus der Nutzung der Palantir-Software. Soll erst eine Alternative gefunden werden, wie es die Parteispitze vorschlägt, oder soll schon die laufende Einführung der Software gestoppt werden? Das ist die Haltung der Gegnerinnen und Gegner. Mitinitiator Steffen Schnürer sagte dem SWR, es bereite ihm große Sorge, wenn kritische Infrastruktur von erklärten Demokratiefeinden mitbetrieben werde. Hintergrund ist, dass Palantir-Großaktionär Peter Thiel und Firmenchef Alex Karp in der Vergangenheit mit demokratiefeindlichen Aussagen aufgefallen sind. Bis Ende Juli können die Grünen-Parteimitglieder abstimmen. Die Landesregierung ist an das Ergebnis zwar nicht gebunden, politisch könnte der Druck zu handeln aber steigen.
Im zweiten Prozess gegen den vom Dienst freigestellten Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg wird heute das Urteil erwartet. Der ehemals ranghöchste Polizeibeamte des Landes muss sich vor dem Landgericht Stuttgart wegen Bestechlichkeit verantworten. Unser Landeskorrespondent Knut Bauer berichtet.
Der Inspekteur soll einer jungen Polizistin in einem Telefonat Unterstützung beim Auswahlverfahren für den höheren Dienst zugesichert haben, wenn sie sich auf eine sexuelle Beziehung mit ihm einlässt. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als Bestechlichkeit und stützt ihre Anklage auf einen Gesprächsmitschnitt, den die Beamtin heimlich angefertigt hatte. Im Verfahren hat das Gericht allerdings Zweifel anklingen lassen, ob das Beweisstück gegen den Angeklagten verwendet werden darf. Im ersten Prozess vor 3 Jahren musste sich der Inspekteur wegen sexueller Nötigung verantworten, weil er die Kommissarin sexuell bedrängt haben soll. Aus Mangel an Beweisen wurde er freigesprochen. Die Affäre hatte auch zu einem Untersuchungsausschuss im Landtag geführt. Er befasste sich mit dem Thema sexuelle Belästigung in Behörden und der Beförderungspraxis bei der Polizei.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.